Hallo und herzlich willkommen in der Trauerei. Wir treffen hier junge Menschen, die mitten im Leben stehen und jemanden verloren haben, der sehr wichtig für sie war. Ihre Eltern, Geschwister oder auch PartnerInnen. Sie erzählen uns ihre Geschichte und wie das eigene Leben weitergeht, wenn jemand anderes stirbt. Ich bin Sarah Steinert und ich begleite euch durch diesen Podcast. In dieser Folge treffe ich Katharina Schlothauer. Katharina lebt in Berlin und arbeitet als Schauspielerin. Einige von euch kennen sie vielleicht sogar. Sie hat in einigen Tatortfolgen mitgespielt oder auch in anderen Produktionen, wie zum Beispiel dem Thriller In falschen Händen. Heute allerdings treffe ich sie ganz privat und wir sprechen über ihre Freundin Moira. Moira war eine ihrer engsten Freundinnen und starb 2020 an Krebs. Mit ihr hat Katharina nicht nur eine Freundin verloren, sondern irgendwie auch eine Schwester, wie sie sagt. Zwischendrin hat es Katharina ganz schön den Boden unter den Füßen weggezogen. Und sie sagt ganz offen, dass es einige Jahre gedauert hat, die Trauer auch wirklich in ihr Leben zu integrieren. Wie bereitet sich jemand auf den eigenen Tod vor? Und was macht das mit einem Freundeskreis, wenn jemand im gleichen Alter wie man selbst so ein schweres Schicksal erleiden muss? All das erfahrt ihr in dieser Folge. Schön, dass du da bist, Katharina. Mal wieder in meiner Küche jemand an diesem schönen Spätsommertag. Herzlich willkommen.
Hallo, hallo, ich freue mich sehr.
In unserem Fall ist es ja ein bisschen lustig, dass wir zufälligerweise Nachbarinnen sind.
Ja, so auf jeden Fall nett herzukommen und genau, mit dem Fahrrad herzuradeln in 3 Minuten.
Und wie geht's dir? Bist du ein bisschen aufgeregt oder?
Ja, es ist tatsächlich mein erster Podcast, den ich mache. Und ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass ihr mich gefragt habt, weil ich einfach gerne darüber, oder ich finde es gut, darüber zu sprechen, weil ich finde, es wird einfach viel zu wenig darüber gesprochen. Und als sie gefragt hat, war ich so, und habe dann aber jetzt eben auch gemerkt, dass ich aufgeregt bin. Ich hätte das nicht gedacht.
Ja. Und kannst du sagen, was es ist? Was ist die Aufregung? Hast du auf das Thema bezogen oder glaubst du eher generell?
Ich glaube, weil man spricht hier so rein und man spricht so in diese unbekannte Menge, ja, die man nicht sieht. Ja. Und das irgendwas daran ist sehr aufregend, ja. Mhm. Vielleicht auch, weil es so, es ist natürlich sehr emotional und vielleicht spielt es auch ein bisschen mit rein. Mhm.
Ich meine, du bist ja Schauspielerin. Mhm. Ich meine, du gehst jetzt, glaube ich, nicht so jede Woche in irgendeine Talkshow und erzählst was von dir, aber es ist ja schon für dich wahrscheinlich ein bisschen normaler als für andere Leute, zum Beispiel interviewt zu werden, Sachen zu erzählen, oder? Oder ist es tatsächlich so, dass es, wenn dann wirklich oft eher so sehr berufsmäßig ist und dass dieses Persönliche gar nicht so viel Raum hat?
Also ich muss gestehen, ich finde das sogar jetzt leichter, weil das Berufsmäßige, da muss man immer so gucken. Naja, also ich habe gestern mit einer Freundin drüber gesprochen, also weil diese Fragen und die Antworten, die dann vielleicht erwartet werden mit, wer ist die Figur, was ist das für ein Film, da muss man dann so immer so ein bisschen selektieren, wie man was beantwortet. Und ich glaube, so diese Mischung zwischen privater Person und öffentlicher Person, die noch mehr zu wahren, ist, glaube ich, da ein Unterschied. Aber ich muss gestehen, hier jetzt als einfach nur Katharina zu sein, fällt mir leichter.
Ja.
Das ist sozusagen kein Projekt, für das ich eintrete, sondern einfach nur mein Erleben.
Mhm. Du bist jetzt bei uns hier im Podcast auch die Erste, die von einem Todesfall erzählt, der nicht Angehörige oder Partnerin war, sondern ja ein Verlust von einer Freundin, von jemandem aus dem Freundeskreis. Mhm. Kannst du uns erzählen, wie nah ihr wart? Also war Moira so deine beste Freundin oder?
Ich glaube schon, dass man sowas wie so eine beste Freundin bezeichnen kann. Also sie hat sich auf jeden Fall wie Familie angefühlt, weil ich sie kenne, seitdem wir beide 15 sind. Mhm. Und ich muss gestehen, ich habe wenige Freundschaften, die so lange halten. Mhm. Und meistens ist es dann dank der anderen Freunde, dass die dann immer noch aktiv sind. Ich bin da nicht so wahnsinnig gut drin im so Kontakt halten. Aber die ganzen Phasen, die man miteinander durchgemacht hat und dass man immer noch miteinander war und vielleicht hat man sich nicht mehr täglich gesehen oder so, aber wenn man sich gesehen hat, war es immer sehr nah und sehr intensiv und dadurch hat sich das tatsächlich wie Familie angefühlt. Mhm. Wie eine Schwester, ja, genau.
Und wie habt ihr euch kennengelernt? Mit 15, wo lernt man sich? Ihr seid ja beide Berliner.
Ja, ja. Das war eigentlich ganz schön. Ich war in so einem Austauschjahr mit YFU war das damals, YFU AFS und es war ein wahnsinnig tolles Jahr, aber diese Organisationen haben das auch wahnsinnig toll vorbereitet. Und da ist man eine Woche lang, bevor man da losgeflogen ist, irgendwo in Brandenburg in eine Jugendherberge gefahren, musste die Handys abgeben, das ging damals noch. Und dann hat man wirklich, und das war richtig geil, man hat eine Woche lang sich über den Kulturaustausch unterhalten, über die rosa Brille, die man selbstverständlicherweise aufhat. Man hat Diskussionen geführt, was ja total geil ist, wenn du so 15, 16 bist. Rollenspiele haben wir gemacht, wir haben zusammen Lagerfeuer gemacht, gesungen. Ich habe meinen ersten Freund auch dort kennengelernt, lustigerweise. Und da habe ich Moira kennengelernt. Ich erinnere mich noch, wie sie so... Moira war schon immer so umgeben von vielen Menschen und sie saß so in der Mitte auf einem Rucksack und hat so gesprochen und war so umgeben von vielen Menschen. Ich habe sie nur gesehen und gesagt, irgendwie ist die cool. Ich muss, also ich habe so voll Bock, sie kennenzulernen.
Ach süß, ja.
Genau, und dann in dieser Woche sind alle, die da waren, sehr intensiv zusammengekommen. Und da, genau, habe ich sie kennengelernt und dann waren wir beide im Austausch, ja. Hatten da so sporadisch Kontakt gehalten und dann, dadurch, dass wir beide auch in Berlin waren, glaube ich, haben wir uns beide wieder so gefunden. Und genau. Ich habe jetzt am Ende auch, waren wir Nachbarin. Wir haben im gleichen Haus gewohnt und da konnte ich von meiner Küche in ihr Wohnzimmer immer winken.
Wow.
Wenn sie auf dem Balkon saß. Sie hat mir die Wohnung auch mit verschafft sozusagen. Also hat gesehen, die steht leer und meinte,
hier musst du einziehen.
Ruf da mal an, weil das war schon Berlin zu der Zeit, wo es nicht so leicht war.
Und meistens ist es ja so, dass wenn das erste Mal jemand im nahen Umfeld stirbt oder vielleicht auch nur sehr krank wird, dass man wie so ein Aha-Moment hat und denkt so, okay, krass, das kann ja wirklich passieren oder das kann auch mir passieren. Hast du schon mal vorher jemanden Nahes verloren?
Nee, ich habe immer gesagt, ich hatte keine Übung, glücklicherweise. Also ich habe meine Oma verloren, da war ich 5. Mein Opa ist vor ein paar Jahren gestorben, aber das hat mich nicht so mitgenommen, weil ich auch nicht so viel Kontakt zu ihm hatte. Und das war so ein alter Mann, der sein Leben gelebt hat. So. Und wenn jemand stirbt, der so nah an einem selber dran ist, dann ist diese Frage viel präsenter. So, was macht das eigentlich mit meiner existenziellen Angst? Und kann es mir auch passieren? Und natürlich kann es mir gleich passieren oder auch passieren. Und es trifft einen nochmal mehr, ja.
Würdest du sagen, mehr ob diese Erkenntnis, die man dadurch hat, dieses Fühlen von Vergänglichkeit und auch der eigenen Vergänglichkeit? Oder würdest du auch sagen, dass es wirklich dieser Verlust für dein Leben war?
Ich glaube, es ist beides. Also zum einen ist es erstmal ein Riesenschock, dass das passieren kann, weil man einfach, also ich glaube, das wissen wir alle, aber in unserer Gesellschaft sind einfach Themen wie Tod und Krankheit wirklich nicht vorhanden und teilweise fast sogar tabuisiert, finde ich. Und dadurch hat man zum einen keinen Umgang damit. Damit ist es aber auch gleichzeitig schwer, merke ich, darüber zu sprechen. Also da irgendwie sich auszutauschen mit Menschen, die gerade nicht da sind. Und zum einen ist es dieser Schock, dass es passieren kann und dass es eben in so jungen Jahren passieren kann, wo man sich eigentlich noch fit und fühlt und das Thema ziemlich weit weg ist. Und gleichzeitig eben auch so, ja eben, also sie war wie Familie für mich. Also ich habe da richtig so eine Instanz in meinem Leben verloren. Und das habe ich lange gar nicht so sehr an mich rangelassen. Aber ja, es war schon wie so eine beste Freundin, die weg ist. Wo habe ich dann irgendwann gemerkt, so nach 1-2 Jahren, so, ah stimmt, ich brauch mal wieder eine beste Freundin. Mir fehlt es, so jemand zu haben, den man schon so lange kennt, wo man sich dann eben auch einfach fallen lassen kann, wenn man mit dem zusammen ist. So.
Es gab ja auch einen Nachruf auf Moira, im Tagesspiegel war es, ne? Wo auch ja drin stand, dass es mit ihr so leicht war und dass sie in ganz vielen Herzen, glaube ich, wie so Licht gebracht hat.
Ja.
Was würdest du sagen, war für dich neben diesem, dass ihr euch halt schon recht früh in so einer auch prägenden Zeit kennengelernt habt, was ist so das Gefühl, wenn du so an sie dich erinnerst, so was du mit ihr verknüpfst?
Ich habe ihr mal gesagt, das fand sie nicht cool. Wir haben uns mal so beschrieben, welches Tier wir denken, dass der andere ist. Und habe ich zu ihr gesagt, für mich bist du ein Wal. Und dann war sie richtig sauer, weil sie meinte so, was? So ein großes, schweres Tier. Und dann habe ich halt gesagt, nein, weil ein Wal hat für mich so viel wunderschön erstmal und wahnsinnig viel Weisheit. Und dieses Element Wasser war so ihr eigen. Und sie war einfach, ich glaube, das kann man schon so sagen, eine alte Seele zum einen. Und du hast dich sofort wohl bei ihr gefühlt. Also du bist wirklich in so einem Raum reingekommen, wo man sich aufgehoben gefühlt hat. Und ja, wo man sich aber auch reiben konnte, also wo man wirklich so sich getroffen hat mit dem anderen Menschen. Und Moira hatte einen riesengroßen Freundeskreis. Und das war echt so, auch Leute zusammenbringen und dafür zu sorgen, dass man sich einfach sehr wohl in ihrer Nähe fühlt. Mhm. Ja. Also es war einfach jemand da, der auch zuhört, der lacht. Sie hatte ein total schönes Lachen und ein Strahlen. Wenn sie besoffen wurde, wurde sie manchmal richtig gemein. Aber das war auch okay. Sie hatte was, ich habe keinen Menschen seitdem getroffen, der so ist. Sie hatte was wirklich Besonderes. So. Mhm. Mir fällt es gerade schwer, merke ich, das so runterzubrechen, ja, so Charakteristika.
Ja.
Aber wenn ich jetzt ein Bild finden müsste, dann wäre das wie so ein, es war immer etwas, was aufgeht. Mhm. Es war wie so ein Atem, der aufgeht oder wie so eine Blume, die aufgeht. Mhm. Und es war immer sehr warm mit ihr.
Mhm.
Ja. Und lustig auch. Und sie hat immer sehr viele, sehr tausend Dinge immer gemacht. Und genau. Ja, und eben viel so große Essen gemacht. Mhm. Und
war sie ihr Wassermann von Sternzeichen?
Ja.
Oh.
Ja, ja. Wassermann.
Wow.
Die hat am Ende auch so einen Strebergarten, einer von den coolen. Und das ist, war eben, den gibt es auch immer noch. Und das ist auch, finde ich, immer noch ein Ort, wo Leute zusammenkommen. Und ich finde, das hat sie uns allen geschenkt, dass sie so wie so einen Ort hinterlassen hat, wo Leute sich treffen können.
Faszinierend, weil ich meine, es gibt ja immer wieder diese Diskussion über Sternzeichen, und das natürlich totaler Quatsch ist, sagen viele. Ich mag es trotzdem total gerne, so als, ich sag mal, als Anknüpfpunkt und manchmal so zum Abgleichen und Reflektieren. Als du das jetzt erzählt hast, habe ich gedacht, so, das klingt so typisch nach Wassermann, bringt Leute zusammen, so, ne, hat auch irgendwie gerade dieses viele Freunde haben und so eine.
Naja, und sie hat vor allem jedem das Gefühl gegeben, du bist was Besonderes.
Ah, ja,
mit dir bin ich jetzt nur hier. Und das ist schon, das erlebe ich nicht bei so vielen Leuten. Nee, und das ist aber tatsächlich etwas, was wiederum sehr geholfen hat, diesen riesen Freundeskreis zu haben. Also, dass du so viele Leute hattest, mit denen du dich darüber austauschen konntest.
Und die das auch ähnlich erlebt haben, würdest du sagen?
Ich glaube, natürlich ist jeder damit anders umgegangen, aber ich glaube, also ich habe das Gefühl, tatsächlich, weil es einem niemand beibringt, man muss es erlebt haben, um zu wissen, wie es ist, so, weil eben so wenig drüber gesprochen wird. Und die Leute haben es eben miterlebt.
Ja.
Und die haben vielleicht auch den gleichen Schock erlebt und die gleiche Trauer erlebt. Mhm. Und ich habe das Gefühl, am größten ist die Hürde für Leute, die da gerade nicht sind. Also ich hatte zum Beispiel meine Schwester, die hat irgendwie ganz lange nicht geschrieben und es hat mich total enttäuscht. Und dann habe ich sie irgendwann gefragt und meinte, was ist denn der Grund? Und sie meinte, sie weiß nicht, was ich schreiben soll. Sie hat so Angst, das Falsche zu sagen, wo ich meinte, schick mir ein Blümchen-Emoji, schick mir eine Kerze, schick mir einen Schmetterling. That's it.
Besser als gar nichts.
Besser als gar nichts. Sag bitte das Falsche, aber sag was. Ja. Und ich glaube, diese Angst, was Falsches zu sagen, oder nicht das Richtige zu sagen oder nicht empathisch genug zu sein oder all das. Und ich kenne das von mir selber. Und vorher ging mir das auch so. Weil das ist, ne, du weißt nicht, am schönsten ist ja wie immer einfach nur zuzuhören und da zu sein. Aber ne, oft will man ja immer so den Ratschläge geben und so. Das ist auch alles völlig okay. Aber dadurch, dass man in der gleichen Situation war, hatte man diese Berührungsängste nicht.
Mhm.
Und man konnte dann einfach beieinander sein. Man konnte reden, man konnte weinen. So, und das fand ich total schön. Hätte ich das nicht gehabt, dann hätte ich da echt ein bisschen mehr zu knabbern gehabt
in
der ganzen Geschichte. Und das ist auch ein Geschenk, das ist auch Moiras Geschenk, dass sie hat uns alle so einen Boden hinterlassen, glaube ich, dem wir so wandeln durften.
Klingt für mich fast so, als wäre sie noch stärker als vorher jetzt ein verbindendes Element für euch alle und wird das vielleicht auch für immer bleiben.
Ja, also das war am Anfang auf jeden Fall so und dann ist es schon so, dass ich hatte schon sehr viele oder neu aufflammende Freundschaften oder alte Freundschaften, die wieder neu aufgeflammt sind in dem Gespräch über Moira. Einige davon jetzt nicht mehr, andere sind jetzt immer noch stabil und so. Aber ich habe so ein ganz starkes Gefühl, dass sie so Geschenke hinterlassen hat. Also wie dieser Garten ist so ein Geschenk. Oder eine Freundin von mir, die meinte auch, die hat ganz lange versucht, schwanger zu werden. Und als Moira gestorben ist, kurz danach ist sie schwanger geworden. Und sie meinte so, sie hat es wie in so einem, ich sage jetzt keinen Namen, deswegen kann ich das, glaube ich, jetzt erzählen, aber wie in so einem Traum gesehen. Und es hat sich angefühlt wie so ein Geschenk. Und ja, auch, dass ich jetzt hier sitzen darf und darüber reden kann. Das ist so ein ganz starkes Gefühl, dass sie mir so kleine Funken hinterlassen hat und gesagt hat, ich gehe, aber hier hast du noch.
Wir haben ja auch nur in der Anmoderation kurz mal angedeutet, was passiert ist. Also wir wissen ja auch schon, dass sie Krebs bekommen hat. Kannst du uns mal erzählen, wie ist das losgegangen? Also wann war das erste Mal diese Diagnose im Raum und in welchem, wie hast du es von ihr auch erfahren?
Es fing an mit Schmerzen, auf jeden Fall krassen Schmerzen, also mit Müdigkeit, Schmerzen und ich weiß noch, da saß sie einmal, das hat meine damalige Mitbewohnerin und Freundin, die hat sie da gesehen, sie war in der Apotheke und ist wirklich so unter Tränen zusammengebrochen, weil sie so krasse Rückenschmerzen hatte. Und dann hat sie, das war damals noch glücklicherweise, ist eine Freundin, die ist Ärztin, meinte, sie soll jetzt sofort ins Krankenhaus gehen. Und das war sehr gut, weil es noch relativ früh war. Und da haben sie dann festgestellt, dass sie einen Tumor hat. Und ich weiß auch noch, wie wir in diesem besagten Garten saßen. Und sie war kurz vor diesem Termin und war, okay, was ist, wenn das jetzt passiert?
Das ist wirklich ein
bösartiger Tumor ist. Und ich dachte so, nein, das passiert dir doch nicht.
Ja.
Also ich glaube, ich wollte ihr Mut machen, ich wollte es nicht wahrhaben. So, das ist. Und dann, genau, hat sie die Ergebnisse bekommen und es hieß, ja, es ist ein Tumor und es ist ein ziemlich schlimmer. Es war Magenkrebs und das ist einer, das ist aber auch ein bisschen erstaunlich, weil den kriegen eigentlich eher ältere Männer Mitte 60 tatsächlich. Oder er ist vererbt und keiner in ihrer Familie hat aber Krebs. Also es war, und genau, und das war auf jeden Fall natürlich ein großer Schock. Für alle. Und dann ging es los mit Chemotherapie und ja, ich weiß noch, die allererste Chemotherapie, da habe ich ihr noch mit Stiften Blumen auf dem Bauch gemalt. Aber dann ging es eben weiter mit Haarausfall und all diesen Geschichten. Gab auch eine OP, ich weiß nicht, ob die dann davor oder danach war, aber dann wurden ihr große Teile des Magens rausgenommen. Und da wurde sozusagen, ich glaube, 4/5 des Magens rausgenommen. Und mit einem Teil des Darmes neu zusammengenäht. Und das war auf jeden Fall eine ziemlich krasse Umstellung, weil sie dann nur noch bestimmte Sachen essen durfte und weniger essen durfte. Und man muss halt extrem auch darauf aufpassen, was kann man essen und wie kann man es essen, damit der Körper genug Nährstoffe aufnimmt, damit das nicht zu so und dann, also zum Beispiel, wenn du zu viel Fett hast, dann und es zu schnell ist, dann kann der Körper oder der kleine Magen das nicht mehr aufwerten und wird alles rausgespült. So. Und dann gab es viel Ernährungsumstellung. Und dann hatten wir aber eigentlich viel Hoffnung, dass es dann jetzt wieder gut wird. Also als auch die Chemie überstanden war und die Ergebnisse waren erstmal positiv. Und ich glaube, alle haben geglaubt und gehofft, dass es gut wird. Genau, jetzt werde ich doch ein bisschen emotional. Und dann kam eben Anfang, was war das, 2019, 2020, sie gemerkt, irgendwas ist nicht okay und dann kam halt, und das war wirklich wie so ein Hammer, so ein Schlag ins Gesicht oder so, eine neue Diagnose, dass der Tumor wieder gewachsen ist und der war dann aber riesig, also da, sie war noch im Urlaub und hatte eben auch krasse Schmerzen, so, und es war irgendwie, der eine war irgendwie so melonengroß und der andere Avocado groß und und das war krass, weil man irgendwie dachte, hä, aber das haben wir doch jetzt schon, da waren wir doch jetzt schon, das haben wir doch jetzt schon überwunden und nochmal, und dann hat sie ganz lange überlegt, ob sie dann nochmal eine OP macht oder eben den anderen Weg geht, einen alternativen Heilungsweg, einen spirituelleren Weg. Und letztendlich war es dann so, also das hätte bedeutet, die hätte sich irgendwie nochmal 3 Organe rausnehmen lassen müssen. Und dann hat sie eben auch so mit der einen Ärztin gesprochen und meinte, ja, aber ich glaube, ich will das nicht. Und dann meinte sie, ja, es kann halt sein, dass sie dann ein Jahr nicht mehr da sind. Und sie so, ja, aber was ist denn, wenn ich das machen lasse? Ja, dann haben sie noch 2 Jahre. Da gab es sehr viele Gespräche mit dem riesengroßen Freundeskreis. Und das war auch total schön, weil es eben ganz viel so auch darum ging. Also ich meine, du musst dich auch erstmal holen von so einer OP. Und wie viel Lebenszeit ist, also es ging viel um Lebenszeit plötzlich. Also wie viel Lebenszeit ist dann verloren? Weil wenn du so riesen OPs hast, dann kannst du ja ein halbes Jahr auch gar nichts mehr machen. Chemo haben die gar nicht mehr angeboten. Und dann hat sie sich dagegen entschieden und war, hat dann eben Ayurveda-Retreat gemacht, hat viel Meditationen in ihr Leben geholt. Genau.
Was hat das denn, weil sie war ja dann auch erst Anfang 30, als die Diagnose kam, was hat denn das für ihr Leben bedeutet? Also sie war wahrscheinlich vorher, hat sie wahrscheinlich gearbeitet und hatte euch als Freundeskreis und hat wahrscheinlich ein normales Leben geführt. Mit der Diagnose und den Operationen musste sie sofort irgendwie aufhören zu arbeiten oder wie sah das aus?
Also ihre Arbeit war eh sehr intensiv und also sehr fordernd. Sie hat im sozialen Bereich gearbeitet und da ist, glaube ich, auch nicht immer leicht, das nicht alles mit nach Hause zu nehmen. nach dem ersten und zwischen dem zweiten Ausbruch, da war sie dann noch wieder arbeiten und so. Halt weniger, aber da und dann, ich weiß noch, haben sie über auch Kinder nachgedacht, sie und ihr Mann. Und aber wie, es war irgendwie spannend, weil ich hatte das Gefühl, sie hat sich wie so ein, es war wie so ein Nest da, was also an Freunden, an Support. Also ich weiß noch, als sie im Krankenhaus war, haben wir irgendwann angefangen, einen Kalender über Doodle zu machen, weil so viele Leute gleichzeitig kamen.
Ins Krankenhaus,
dass es zu viel wurde. Ja. Dass zum einen die Schwestern gesagt haben, es ist too much, dass Moira gesagt hat, weil das für ihr dann schon manchmal schwer zu sagen, oh stopp. Mhm. Und dass sie meinte, oh, das überfordert mich gerade, ich will euch alle sehen, ich habe euch alle lieb, aber es sind gerade zu viel. Und das heißt, wir haben uns aufgeteilt und Doodle-Kalender geschrieben, wer wann zu ihr darf. Mhm. Und das ist ja toll.
Ja, voll.
Also es war immer jemand an ihrer Seite. Und sie hatte sich kurz davor die Wohnung schön gemacht, als hätte sie intuitiv schon irgendwas gespürt. Mhm. Und hat sich das so, sie meinte immer so, englisches Landhaus. Und kam dann eben auch in diese schön gemachte, gemütliche Wohnung, als sie dann zu Hause war. Und also für mich, das Härteste war, als so das Endstadium war, also so einen Menschen zu sehen, der in dem gleichen Alter ist und die war also am Ende wirklich nur noch Haut und Knochen, wahnsinnig dünn und hatte tausende Ausgänge. Die halbe Zeit auf irgendwelchen Morphium, also oder Opium, Drogen halt, ne, um den Schmerz runterzupegeln und einfach dieses, wie so ein zerfledderter Körper oder sowas. Und das ist eigentlich, das war hart zu sehen, dass einfach dieser schöne, strahlende Mensch und auch noch in dem gleichen Alter einfach so auseinandergepflückt war. Und ich weiß auch noch, das ist vielleicht ein kritisches Thema oder so. Und ich weiß, es gibt eine Ärztin, die selber Krebs hat und darüber auch ein Buch geschrieben hat, die genau das beschreibt, dass auf der einen Seite ist es unglaublich verständlich, dass Ärzte natürlich alles tun, um Menschen am Leben zu halten.
Ja.
Und in dem Fall war es aber so, sie lag da, Haut und Knochen, und wurde aber ständig von irgendwelchen Leuten abgeholt, um ins EKG und tralala und dahin irgendwie, ne, so ans andere Ende des Krankenhauses. Und irgendwann hat sie konnte auch nicht mehr allein auf Toilette gehen. Das heißt, es musste immer jemand, also da was hinhalten. Und einmal lag sie da so halb nackt und dann kam irgendwie eine Ärztin rein und dann waren wir so, stopp, es geht gerade nicht. Und dann war die Ärztin beleidigt, weil sie auch im Stress ist und so. Und ich weiß noch, wie Moira da, und das ist eigentlich dieses Bild so, zitternd, weinend da lag und meinte, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich möchte einfach nur gehen.
Ja.
Und da habe ich so gedacht, scheiße, was ich mir gewünscht hätte, ist einfach dieser Moment, dass man mehr Ruhe gehabt hätte und mehr Zeit gehabt hätte, um sich von ihr zu verabschieden, weil eigentlich haben es alle gespürt. Mhm. Natürlich will man das nicht wahrhaben und man hält daran fest, unbedingt, aber sie wusste es, sie hat es auch einmal gesagt. Wenn man sie gesehen hat, wusste man das.
Dass es keine positive Wendung mehr gibt.
Man hat gesehen, dass es zu Ende geht. Dass es eigentlich nur noch eine Frage der Zeit ist. Und diesen Moment zu schaffen, mehr Ruhe da reinzubringen und vielleicht, weil die haben dann noch geguckt, ob es irgendwie noch vielleicht eine Lungenembolie ist, das vielleicht ein bisschen
würdevoller auch irgendwie
zu beschreiben. Ja, die Würde vielleicht zu behalten, aber vielleicht gar nicht so viel Würde, aber zu sagen, okay, was ist wirklich noch notwendig und wie können wir genug Zeit für alle Angehörigen und für die Person selber, wie können wir genug Ruhe einbringen, dass man sich verabschieden kann, weil das ist das Wichtigste. Das ist viel wert, einen ordentlichen Abschied zu haben. Und den hast du nicht, wenn alle 5 Minuten ein Arzt reinkommt. Und gerade in so einem Endstadion, weißt du, also wo man dachte, gut, es kann halt sein, dass sie eine Lungenembolie hat, aber die Frau sitzt schon im Rollstuhl und kann nicht mehr alleine gehen, wird nie wieder alleine gehen können. Also, dass man irgendwie guckt, hat es überhaupt noch
Verhältnis,
Verhältnis noch? Und ich glaube, das ist für einen Arzt eine Riesenverantwortung. Also ich möchte nicht in der Position stecken, das dann irgendwie zu entscheiden, aber ich kann das nur aus meinem Erleben spiegeln. Und gleichzeitig, was total Wahnsinn war, wie diese Frau trotz all diesen Prozedere in den Jahren und ihrer Schmerzen, wie sie trotzdem immer noch wahnsinnig zugewandt war und immer geguckt hat, gefragt hat, wie es dir geht und was in deinem Leben gerade so ist und wie sie damit umgegangen ist, fand ich tatsächlich sehr beeindruckend. Also es war sehr positiv, aber klar war sie manchmal auch ein bisschen drüber und die ganzen Drogen machen ja auch einiges, aber ich fand schon krass, wie sie so ihre Lebensgeister hochgehalten hat in all dieser Zeit und wie wirklich positiv sie da drin auch war. Das war sehr inspirierend und also weiß ich nicht, wie sie das gemacht hat.
Also gab es den Moment, wo ihr wusstet, jetzt sind es wahrscheinlich auch nur noch Tage
als ich das letzte Mal da war und da habe ich, als ich sie da gesehen habe, dachte ich, das ist nicht mehr lang. Mhm. Ich habe auch mal versucht, mit ihr darüber zu sprechen. Ich so, wie siehst du, wie gehst du mit dem Tod um? Mhm. Und dann war sie sofort so, wie gehst du denn mit dem Tod um? Mhm. Ich dachte so, fair enough. Aber also ich hatte schon das Gefühl, dass sie sich echt viel und gut damit auseinandergesetzt hat, auf allen Ebenen, eben auch spirituell, psychologisch, so, was das eigentlich bedeutet. Und ich hatte das Gefühl, dass sie schon ziemlich gut vorbereitet ist, wie man darauf vorbereitet mhm. sein kann. Also sie hatte natürlich Angst. Und deswegen war das dann vielleicht auch so tragisch, sie am Ende so zu sehen, weil sie war, es ist okay. Eigentlich, ich will jetzt auch, es ist gut jetzt. Mhm. Genau. Klar, halten denn die Lebensgeister noch fest.
Und dann bist du nach diesem Mal quasi nach Hause gegangen und hast du dann...
Genau, und ich bin dann nach Hause gegangen und dann wurde sie an dem Abend auch auf die Palliativstation gelegt. Mhm. Und dann waren im Freundeskreis, war so, was, hä? Und es war für mich in dem Moment ein bisschen verwirrend, weil ich gemerkt habe, aber es war so klar und mir wurde aber gesagt, 3 Tage vorher ist sie noch draußen rumgefahren und hat noch gelacht und gesprochen. Also es waren wohl Phasen und ich glaube, da... Na klar, ist da auch viel Angst im Spiel oder dass man eben das nicht wahrhaben will oder irgendwie sowas. Und dann ist sie 3 Tage später auch gestorben.
Mhm. Ja. Da warst du dann, bist du nochmal hingefahren?
Ich bin dann hingefahren, es war in Havelhöhe und das, die sind ja auch wahnsinnig toll da. Da kannst du 3 Tage lang bewahren die Leiche auf. Mhm. Und das ist so gut, weil dieser Abschied macht so viel und du kannst dann halt hingehen und nochmal Abschied nehmen. Die haben halt so einen speziellen Raum und wir waren an dem Tag, an dem sie gestorben ist, waren Freunde da. Ich hätte eigentlich auch da sein sollen an genau dem Tag und habe aber mit einer Freundin geswitcht. Und das Gute war, dadurch war dann ihre Familie da und das war total schön. Also die wären sonst eigentlich gar nicht gekommen und es war jetzt auch nicht immer so leicht zwischen ihrer Mutter und Vater, aber die sind dann an ihrem letzten Tag nochmal zusammengekommen und dann konnte sie, glaube ich, gehen. Ich glaube, dann konnte sie gehen. Und dann wurde ich angerufen und dann bin ich da angekommen und Moira lag dann noch im Raum. Beamer war aufgebaut. Fotos von ihr wurden an die Wand projiziert. Ich weiß nicht, ob ich das erzählen darf. Die haben uns, wir haben da Wein getrunken. Wir hatten ein kleines Mese mit Picknickkerzen überall. Also da fing es schon an. Das war so, auch in dem Moment, wo sie geht, war sie umgeben von
also das
Menschen,
war in,
die sie leben. Sie ist ein paar Stunden vorher gestorben. Sie lag da noch und es war wie so ein, wie sagt man, Todesmahl oder irgendwie so. Aber genau, und das war total schön, weil man gleich in der Gemeinschaft war natürlich. Aber weil, also für mich war es total toll, weil ich mich verabschieden konnte. Mhm. Ich konnte sie nochmal sehen. Und man sagt ja, die Seele ist noch so ein paar Tage da. Und man hat es gespürt. Die war auch noch ein paar Tage im Raum. Ich war dann ein paar Tage später nochmal da. Und da hatte ich schon nicht mehr dieses Gefühl. Und da habe ich das plötzlich verstanden, was das bedeutet. Das ist, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Es war wirklich ganz magisch, aber es war wie, als wenn dann noch so eine Essenz von ihr mit da ist. Mhm. Die war ein paar Tage später da, wo man dachte, okay, jetzt ist sie. Mhm. Jetzt ist sie gegangen.
Mhm. Ja, oh Mann, es ist echt immer so emotional, weil man, ich glaube, in unserem Alltag, wir so diese tiefen Gefühle, so oft fühlt man das so gar nicht. Und ich habe jetzt auch ganz viele Bilder gerade vor Augen gehabt, wie das alles war und das ist irgendwie immer auch dieses so schön, was du erzählst. Diese, ich sage jetzt nicht, das ist ein schöner Tod, aber wie ihr das gestaltet habt und dass so viele Leute drumherum waren und da waren, das klingt so gut, wie es irgendwie halt geht in so einer Situation.
Total.
Und trotzdem ist es natürlich so hart, einfach dieser junge Mensch, dieses Gefühl von, es soll doch eigentlich nicht sein, irgendwie außerhalb dessen, ne, was irgendwie angesetzt ist und auf dem Lebensplan so draufsteht.
Ja, ja, voll. Am Anfang dachte ich, glaube ich, noch so, oh, ich finde das total unfair.
Ja.
Und dann meinte irgendwer zu mir, und das fand ich ein guter Punkt, wer sagt denn, dass du mit 80 mehr gelebt hast als mit 30? Ja. Und Moira hatte so ein volles Leben, also was die in ihrer kurzen Zeit gemacht hat, wo ich dachte, das haben einige 80-Jährige nicht erlebt. Es ist okay. Also sie hat sozusagen anscheinend offensichtlich ihre Lebensmission, soweit es geht, erfüllt. Mhm. Und das hat mich wiederum, ja, das hat etwas in mir befriedet, habe ich gemerkt.
So. Weißt du, ob sie das auch so empfunden hat?
Ich weiß, dass sie sich sehr viel damit auseinandergesetzt hat und dass sie sich viele Fragen gestellt hat. Und ich glaube, sie hat auch viele Antworten gefunden. Mhm. So, und natürlich, also das hast du auch gemerkt, auch am Ende, wo du merkst, irgendwas konnte noch nicht loslassen. Also ja. Zum einen, hallo, es ist das Leben und es ist der Lebenswille und den komplett loszulassen, das ist natürlich hart. Aber ich hatte auch das Gefühl, einige Sachen muss sie noch klären. Mhm. Einige Sachen müssen noch geklärt werden, bevor sie gehen kann. Und ich habe das Gefühl,
War das eher Zwischenmenschliches? Oder
das war eine zwischenmenschliche Geschichte. Also sie hat dann auch Gespräche gesucht mit Freunden, mit Familie. Und ich glaube, man kann nie alles bis ins letzte Eckchen aufräumen, aber sie hat ziemlich viel aufgeräumt vorher noch. Also sie war sich dessen so sehr bewusst. Und wie gesagt, sie hat sich dann auch viel, also ich meine, das Gute an Religion ist ja, oder ich nenne es Spiritualität, dass es einem Halt gibt und dass es einem einen Raum gibt, wo man diese Dinge einordnen kann. Weil ohne dem ist es ja wirklich nur Willkür. Mhm. Und das, komm mal damit klar. So. Und also dadurch gibt es dann auch so etwas wie eine Bedeutung, die hilft. Man muss dann nur aufpassen, dass man nicht abdriftet.
Mhm. Hattest du so einen Moment?
Ich hatte so einen Moment. Also das war, habe ich dann auch gemerkt, das ist halt Schock. Und ich habe auch zu einer Freundin gesagt, ich so, ich hilf mir mal, ich brauche Boden unter den Füßen. Mhm. Ich bin so oben, ich bin so abgedriftet gerade. Ich brauche mal wieder Halt hier im Leben. Weil ich habe, okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen krass, aber ich habe sowas wie Todessehnsucht zum ersten Mal verstanden. Weil diese Schwelle, dass du sozusagen aus diesem Leben hier rausgehst in etwas, was Leichtes und Licht ist. Das ist wie, ich hatte immer so ein Bild, sie hat mich so an der Hand gehalten. Und wenn ich nicht aufgepasst hätte, oder ich habe sie gehalten, nicht umgekehrt. Und wenn ich nicht aufgepasst wäre, ich so wie so ein Ballon mitgeflogen in so andere Sphären. Ja, ja. Dann tut nichts mehr weh, du musst dich, weißt du, so die ganzen weltlichen Dinge, die manchmal auch nervenanstrengend sind, die kümmern dich dann nicht mehr. Und das ist, kann passieren. Und da habe ich aber, bin ich sehr dankbar, hatte ich auch tolle Leute, die mich wieder so, die mir geholfen haben, mich wieder zu erden auf jeden Fall.
Wir haben ja uns ja schon im Vorfeld unterhalten, dass wir ja beide einen Yoga-Bezug haben und auch durchaus beide wissen, was die Chakren sind und was sie so bedeuten. Und falls ihr zu Hause das auch schon mal gehört habt, also es gibt ja 7 davon. Und das 7. ist quasi die Öffnung nach oben hin, zu dem Größeren, zu dem, was uns umgibt, was wir nicht greifen können. Und das 1. Chakra ist so das Wurzelchakra. Und es heißt zum Beispiel auch immer, wenn das oberste Chakra, also dieses, was uns zu so dem, was größer ist als wir, hin öffnet, dann ist es ganz wichtig, dass quasi das 1. auch stark ist, also weil sonst verliert man die Bodenhaftung und das ist tatsächlich, kann wirklich irgendwo gefährlich sein, ne? Also ja, es geht ja ganz viel immer um Balance.
Ja.
Und dass es so beides da sein muss. So dieses Zulassen, Durchlässigkeit und alles ist möglich, aber gleichzeitig auch irgendwie so eine Verhaftung in diesem. Und ich finde halt gerade wirklich so Erdungsübungen, dass wir uns so verbinden mit den Elementen, aus denen wir bestehen, die uns umgeben. Zum Beispiel Füße auf den Boden stellen, ein Glas Wasser trinken.
Stimmt, essen.
Ganz simple
essen.
Dinge.
Es gibt in der Türkei ein wunderschönes Ritual und das da lässt du den Mensch, also wenn jemand gestorben ist, der Angehörige oder die Angehörigen, du lässt die 40 Tage lang nicht allein.
Ah ja.
So toll. Ja. So, also weil das brauchst du in dem Moment. Ja. Weil das ist auch so, ne, das ging mir dann auch so, dass Leute, ich meinte, das reicht halt nicht einmal nachzufragen. Das ist ja nicht dann plötzlich wieder gut. Oder was ich dann auch spannend fand, das kommt halt in Wellen.
Ja.
Und da, weil ich dann dachte, jetzt ist doch mal gut. Ich habe doch jetzt genug getrauert und geweint und gelitten und jetzt, also komm mal klar, ne? Das ist ja auch diese Gesellschaft so. Und dann zu merken, das ist in Wellen und das dauert so lange.
Muss dich hingeben.
Das dauert, man muss sich hingeben und vor allen Dingen auch, und das war dann, als ich dann wieder runtergekommen bin, oder nicht runtergekommen, ist blöd, aber als ich sozusagen wieder im Hier und Jetzt in dieser Welt gelandet bin, habe ich eben auch gemerkt, oh, da sind ganz schön viele Gefühle, die ganz schön wehtun. Mhm. Und die wollen gefühlt werden.
Genau, das ist nämlich ja auch oft das Ding. Manchmal geht man so in andere Sphären, weil man was vermeiden will.
Ja, und ich glaube eben, also ich habe auch das Gefühl, wenn jemand stirbt, der genauso alt ist wie du, dass der Schock ist nochmal ein anderer. Ja. Weil du wirst nochmal viel krasser mit deiner eigenen Existenz konfrontiert oder deinen Ängsten. Mhm. Existenzängsten. Und um den erstmal zu verarbeiten, das ist ja auch okay, damit das System erstmal funktioniert, haut man erstmal vielleicht ein bisschen ab oder so war das bei mir. Und dann irgendwann konnte ich wieder runterkommen und das fühlen. Und das dann, ich habe auch erst sehr viel gearbeitet. Also bei mir ist es alles ein bisschen versetzt gekommen. Und das aber, das auch zu akzeptieren, dass es vielleicht nach einem Jahr erst richtig reinhaut. Mhm. Das war für mich auch eine Erkenntnis. So.
Erinnerst du dich immer noch, also wie waren diese ersten Wochen danach für dich?
Also diese ersten Wochen war ich wirklich sehr ich hatte eine unglaubliche Akzeptanz. Also es war echt krass. Also es war immer wieder, kamen Schübe von wirklicher Trauer und Schmerz, ein richtig körperlicher Schmerz auch. Aber ich war so rein mit dem, wo sie ist, wie sie ist, was es bedeutet. Ich konnte, und das hat echt geholfen, ich konnte wahnsinnig viel mit vielen Menschen reden, weil es war manchmal auch ein bisschen schwierig, weil zum Beispiel bei der Beerdigung hatte ich das Gefühl, eigentlich haben wir alle Halt gebraucht. Oder eigentlich nur, weißt du, wenn sich alle aneinander festhalten und dann geht's halt nicht mehr. Aber was auch geholfen hat, ist, dass wir als Freunde das mitorganisiert haben. Also wir haben zum Beispiel die Beerdigung mitorganisiert. Es gab eine Gruppe, die hat Trauerkarten geschrieben. Und also, dass du dich damit auseinandersetzt. Und das hilft, diese Karten rauszusuchen, dich damit zu beschäftigen.
Genau, diese Beschäftigung ist es hauptsächlich.
Ne? Freundin, eine entfernte Freundin von mir hat ein Gedicht geschrieben für sie und so. Und dann eben auch, wo wird sie beerdigt? Was ist das für ein Grab? Ist es ein Waldfriedhof oder hier in Berlin einer und so? Und das war wie nochmal so ein Meilenstein. Bis dahin lingert man irgendwo dazwischen und mit dieser Beerdigung, ist es, das braucht man. Das ist wie sowas, so ein, etwas wird rund gemacht, etwas ist abgeschlossen. Und ja, also die erste Zeit, wie gesagt, das war diese so eine Mischung aus totalem Verständnis, was das alles bedeutet und gleichzeitig eine unglaubliche Verwirrung darüber, warum es trotzdem so wehtut. Weil ich verstehe es doch alles. Ich kann es doch einordnen. Aber warum tut es trotzdem so weh? Und das zu akzeptieren, das hat ein bisschen gedauert bei mir. Rituale waren irgendwie geil für mich. Eine Freundin von mir, ihre Mutter hat ein Buch geschrieben, die Lesung an die Toten heißt es. Da liest du 30 Tage lang mit einer Kerze, verbindest dich mit den Elementen und liest jeden Abend aus diesem Buch ein Kapitel an die Person, die stirbt. Und du musst es so lesen, dass es auch was mit dir zu tun hat. Also, dass du es nicht nur so als Akt für den anderen, sondern dass du da selber eigentlich mitgehst. Und was es eigentlich ist, dass du dem Toten hilfst, durch diese Stufen zu gehen, um auch loszulassen.
Ja.
Und ich habe, glaube ich, 70 Tage gebraucht. So. Aber das war echt cool für mich. Das sind dann jeden Tag 5 Minuten. Ein Freund von mir hat mal gesagt, das ist wie wenn du dich mit den Emotionen hinsetzt und Kaffee trinkst. Über 5 Minuten und dann sie wieder gehen lässt. Und so war das. Also es war wie so ein gebündelt, da bin ich jetzt mit dir und dann lasse ich es wieder gehen. Und das war auch gut. Also einfach einen Umgang damit zu schaffen, weil ich den sonst nicht gesehen habe. Und ich fand es auch bei Freunden und das ist echt, also ich habe vollstes Verständnis dafür, weil mir ging das vorher auch so, weil man das nicht kennt, glücklicherweise, wenn man das nicht kennt, dass ich das Gefühl hatte, okay, aber es ist eben nicht nur nach 2 Monaten und dann ist es gut, sondern es braucht. Ich hatte dann bei Leuten, die nicht in diesem Freundeskreis explizit waren, wo ich dachte, es ist nicht okay nach 3 Monaten plötzlich und ich kann jetzt nicht dann Umzug mitmachen und dann kannst du bitte nicht sauer sein, wenn ich absage, weil ich brauche noch Zeit und ich muss vielleicht auch nochmal darüber reden und ich muss mich vielleicht nochmal drücken lassen und ich muss vielleicht auch nochmal weinen und ich muss vielleicht auch nochmal eine Woche lang nicht klarkommen und dann bitte kauf mich ein. Und es kann passieren, dass es nochmal kommt. Und das fand ich manchmal schon ein bisschen hart, dass dieses Verständnis dafür nicht so selbstverständlich da ist. Ich kann es so nachvollziehen, aber da dürfen wir, glaube ich, dass diese Themen noch viel mehr, deswegen ist dieser Podcast auch so toll und deswegen habe ich mich auch so gefreut, weil es ist was Normales. Tod ist eine Normalität, dass das viel mehr integriert wird.
Ja, also das haben wir tatsächlich, ich glaube, fast in jedem Gespräch, was ich bisher jetzt hier im Podcast oder generell geführt habe, ist das eigentlich immer der Wunsch von all denen, die jemanden verloren haben. Ich wünschte mir so sehr, dass quasi in meinem Alltag so auch Tod, was auch immer, ob es das jetzt bedeutet, dass ich an meine verlorenen Menschen irgendwie so denke oder so generell mich mit dem Tod beschäftige, dass das einfach mehr Raum auch vielleicht in einem Alltag hat, wie so Zähneputzen oder sowas.
Ja,
was man ja so merkt, ist, es hat auch auf eine gewisse Art und Weise neben dem Schmerz auch was Wohltuendes. Es kann ganz viel auch Inspiration fürs eigene Leben bedeuten. Und es gibt dir ja eine Einsicht über etwas, was einfach der elementarste Teil des Lebens ist. Und trotzdem ist es wirklich so interessant, dass nur wenn es persönlich erlebt wird, dass es dafür dann Rituale und Angebote und Möglichkeiten gibt. Und ich glaube halt, dass es vielleicht dann wirklich diejenigen braucht, auch die das erlebt haben, die die Angst davor so stark schon verloren haben, durch die Erfahrung und diesen Wunsch so stark in sich haben, dass die vielleicht dafür auch noch mehr losgehen müssen, weißt du? Also ich kann auch keine Form jetzt irgendwie mir gerade so ersinnen, aber irgendwie, ob man an jedem Geburtstag auch den Toten gedenkt oder so, was auch immer, ich weiß es nicht, weißt du?
Ja.
Aber ich würde mir das auch so viel häufiger wünschen, weil sonst ist das ganz oft dieses seltsame Gefühl, man könnte es jetzt einfach so quasi diesem Verdrängungsmechanismus so nachgeben. Mhm. Ich stelle mir nur vor, es muss für mein System total schrecklich sein, weil irgendwo in meinen Zellen sitzt ja die Erfahrung. Und wenn ich es immer nur wegdränge, kann ich mir nicht vorstellen, dass das gut für mich ist. Weißt du?
Ja, voll.
Und ja, aber es ist halt so schwer. Ich meine, du hattest es jetzt natürlich, dass ihr diese gemeinsame Erfahrung in dem Freundeskreis hattest, aber hast du dich manchmal auch getraut, das zum Beispiel einzufordern gegenüber Leuten?
Ja, ich hatte einen Freund, wo ich das Gefühl hatte, ich brauche mehr Verständnis, dass es nicht schon wieder okay ist. Und das war eben so diese Umzugsgeschichte, wo ich dachte, das geht nicht. Ja. Ich muss gucken, dass ich irgendwie den Tag gut überstehe. Ja. Das muss in Ordnung sein. Ich habe es bei meinen Eltern eingefordert. Mhm. Aber ich hatte auch eher das Gefühl, und das war eigentlich die eigene Arbeit und die eigene Überwindung, nämlich darin, dass ich den Leuten wie so zur Last falle. Ich hatte das Gefühl, die werden so an so eine Angst erinnert, die sie sich sonst nicht angucken, dass sie zumachen.
Ja.
Dann wird es schwer, das erstens einzufordern oder trotzdem zu sagen, ich brauche das jetzt. Und deswegen, ich bin so dankbar. Und auch Moira, wirklich diesen Ort, den sie zurückgelassen hat.
Den haben Garten selber, meinst du jetzt hauptsächlich?
Nee, der Freundeskreis.
Ach, der Freundeskreis.
Wirklich, ja. Der ist riesig. Und alles coole Leute, die auch Lust haben, sich damit auseinanderzusetzen. Und deswegen war das okay für mich. Ja. Hätte ich das nicht gehabt, das ist hart.
Also das finde ich total toll, dass du das, deswegen habe ich das auch so gefragt, weil es schien mir so, als wärst du in der Lage gewesen, recht klar zu sagen, was du brauchst, anstatt dich zurückzuziehen und, sage ich mal, ne, zu getroffen davon zu sein, dass die anderen quasi was nicht leisten können. Also ich glaube, es ist wirklich, ich hatte auch solche Begegnungen ganz viel, wo Leute gesagt haben, ich wollte gar nicht fragen, weil ich wollte nicht das und das hochholen und so. Und dann spricht man drüber und dann ist es, ja, es ist einfach eine Erfahrung, die man nicht abstrakt verstehen kann, sondern die man gemacht haben muss. Und deswegen ist wie immer Sprache dieses tolle Mittel, weil ne, Sprache kann irgendwie Dinge begreiflich machen, auch wenn man sie selber noch nicht erlebt hat.
Mhm. Aber das stimmt, das ist auch ein Punkt, das hatte ich auch in der Familie, dass sie gesagt haben, ja, aber ich wollte nicht, dass du dann wieder durch den Schmerz gehst und ich wollte dich ablenken. Und man denkt, ich brauche keine Ablenkung gerade.
Ja.
Ich brauche einfach, dass es da sein darf.
Ja. Ja.
Eine Freundin von mir meinte, was brauchst du?
Ja.
Das fand ich auch geil.
Aber das ist auch super individuell, ne? Also ich weiß zum Beispiel auch, dass es auch schon Leute gab, die gesagt haben, diese Frage kann überfordernd sein. Vielleicht sagt
die dass eine, man denkt so, keine Ahnung, was ich jetzt brauche. Ich nimm's mir ab.
Genau.
Ja,
manche sagen, das Schönste ist, dass Essen vor die Tür gestellt wird und sowas. Aber ja, ich glaube generell keine Scheu zu haben vor der Frage und vielleicht auch vor dem abgeschmettert werden, sondern das ist ja dann ein Austausch, in dem man darüber geht.
Ja, und dann kommt irgendwann der Moment, wo man merkt, okay, jetzt muss ich damit mal alleine sein und alleine umgehen. Und das ist.
Wie ist es jetzt? Also ist das so ein Punkt, an dem du jetzt gerade nach knapp 3 Jahren, an dem du jetzt bist, wo du merkst, das arbeitet noch in dir und du musst deinen eigenen Umgang damit noch finden? Oder in welchem Trauerstatus würdest du sagen, befindest du dich jetzt momentan?
Verstehe. Ich habe das Gefühl, jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich natürlich, wenn ich die Geschichte erzähle, gerade von den letzten Tagen traurig werde. Aber ich bin an einem Punkt, wo ich, wie soll man das sagen? Also ich glaube, sowas ist ja nie abgeschlossen. Aber wo ich das einfach gut in mein Leben integriert habe, wo man ans Grab gehen kann und nochmal sagen kann, danke. Ich glaube, ich habe losgelassen. Mhm. Ich glaube, da bin ich jetzt gerade. Ich konnte diesen Menschen und diese Begegnung loslassen, weil ich irgendwie schon das Gefühl hatte, also ich habe jetzt nicht nur eine Freundin, sondern eine Schwester, manchmal sogar eine Mutter verloren. Und der trauert man ja auch hinterher. Oder man trauert auch dem Menschen hinterher, der man mit dieser Person war. Und ich habe jetzt schon das Gefühl, also sie ist natürlich immer in meinem Herzen. Ich habe es akzeptiert. Mhm. Es ist Teil meiner Geschichte jetzt.
Ja.
So kann man das, glaube ich, sagen.
Und kannst du auch sagen, was sich für dich wirklich verändert hat durch die Erfahrung in deinem Leben?
Ich weiß es nicht genau, ob ich das jetzt so formulieren kann. Aber ich glaube, man fängt an, die Sachen anders einzuordnen. Spiritualität ist einfach ein fester Bestandteil meines Lebens seitdem. War vorher auch schon, aber nochmal anderen Boden unter meinen Füßen bekommen. Genau. Und auf eine absurde Art und Weise ist es aber auch eine Erfahrung, die hat auch was Bereicherndes. Mhm. Weil, wie gesagt, vielleicht auch, weil es eben Gefühle sind, an die man sich normalerweise nicht so rantraut. Mhm. Und man wird fast wie so gezwungen. Und ich glaube, das macht einen, weicher.
Mhm.
Also ich bin geduldiger mit mir und mit den Dingen geworden. Mhm. Das kann man schon so sagen.
Mhm.
Weil es irgendwie nochmal, vielleicht man ordnet sich neu. Man ordnet die Dinge vielleicht auch nochmal neu ein. Mhm. Vielleicht ist die Lebenskrise zwischendurch dann doch nochmal stärker, wenn man denkt, scheiße, jetzt muss ich aber, ist ja nicht ewig. Aber
ja, ich meine, du hast es ja auch gesagt, es ist ja ein Prozess, und aber es verändert sich auch total. So am Anfang war das für mich sehr oft der gleich. Da kam immer wie so eine Schmerzwelle auf mich zugerannt und mich total runtergespült.
Ja.
Das hat sich irgendwann verändert, und trotzdem, es arbeitet im Unterbewusstsein weiter. Und ich kann mir einfach auch vorstellen, dass dadurch, dass es noch nicht so lange her ist, dass das bei dir auch noch bestimmt ein paar Jahre arbeitet. Trotzdem ist es jetzt das, was du mit uns geteilt hast. Vielleicht wirklich dieses weicher sein, geduldiger sein.
Das ist das andere. Ich habe jetzt das Positive gesagt, aber ich hatte danach, die Jahre danach, also jetzt sind jetzt richtig mit Verlustängsten zu kämpfen. Ja. Richtig krasse Situationen vermieden, mich teilweise auch gar nicht mehr eingelassen, weil ich so schlimme Verlustängste hatte.
Kenne ich ganz genau.
So.
Du, ehrlich gesagt, ich frage mich auch manchmal immer noch, ob ein Teil von mir noch so ein bisschen an etwas festhält und sich nicht ganz einlässt, weil er Angst hat nochmal vor diesem Schmerz. Und das ist auch so interessant, weil das hast du zwischendurch auch mal gesagt, man weiß es irgendwie besser, man weiß, man muss sich wieder komplett einlassen, es geht nicht anders, aber man hat da nicht komplett Zugriff drauf. Ich glaube, auch diese Weichheit und diese Geduld ist tatsächlich auch die Geduld mit sich und dieses Kontrolle loslassen, weil das finde ich jetzt total wichtig, auch zum Ende hin, dass wir darüber auch nochmal sprechen.
Ja, ne?
Klar, meine, so wenn ich diese Frage stelle, was ist irgendwie so geblieben, auch so welche Erfahrung ist seitdem vielleicht da, auch Erkenntnis, das klingt ja dann immer so nach dem Motto, es muss ja auch was Gutes gebracht haben. So meine ich das tatsächlich aber gar nicht.
Ne?
Sondern ich finde das auch ganz wichtig, weil alle, die wir sowas erlebt haben, erleben ja auch eben nicht nur dieses, ach Mensch, seitdem habe ich das Leben in seiner Tiefe irgendwie viel mehr begriffen oder ich bin weiser geworden oder weicher, sondern auch so, nee, auch Schwieriges hat sich gezeigt, was natürlich vorher da war, der Wunsch zu kontrollieren und die Machtlosigkeit. Das ist ja eh schon da, aber es hat es so deutlich gemacht. Und
Das stimmt, weil das war auch gerade so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, oh, warum fehlen mir da die Worte, weil ich auch nur in diese Richtung gegangen bin. Aber
ist doch ein, haben wir jetzt das rund gemacht zum Ende.
Total. Ich wollte mich sehr für dieses Gespräch bedanken und diesen Ort und diesen Raum, dass du den kreiert hast.
Ja.
Dass ich mich hier mitteilen und das teilen durfte.
Ja.
Und vielen Dank.
Ja, schön. Also natürlich in erster Linie ganz herzlichen Dank dir, dass du dich geöffnet hast auch, dass du uns da so hast teilhaben lassen an deiner Welt, an eurer Welt auch, deiner und Moiras Welt und auch der Welt eures Freundeskreises, der Welt eures Gartens. Und da hoffe ich natürlich, dass ihr da auch immer noch, ja, dass das in welcher Form auch immer, auch wenn es vielleicht den Garten nicht mehr gibt, dass ihr weiterhin Orte und Rituale habt, die euch verbinden und dass ihr euch weiter in diesem Leben auf irgendeine Art begleitet. Und ich muss das Danke natürlich auch noch weitergeben für dieses den Ort geschaffen haben. Das habe ich natürlich überhaupt nicht alleine gemacht, sondern in erster Linie auch Kathleen, die diesen Podcast ja mit ins Leben gerufen hat, in allererster Linie. Und auch an alle anderen, die daran beteiligt sind. Das wisst ihr vielleicht auch gar nicht. Hier sind ja dann doch noch ein paar andere Leute im Hintergrund. Auch herzliches Danke an Mira und an Anna. Anna habt ihr ja auch schon mal gehört. Und Mira betreut auch in allererster Linie unsere Social-Media-Kanäle. Und deswegen jetzt zum Ende hin nochmal auch die Einladung und Aufforderung, wenn ihr Lust habt, uns vielleicht auch eure Geschichte mitzuteilen, auch mal Gast in dem Podcast zu sein oder eine Frage habt, vielleicht auch einen Wunsch habt, nochmal an Anna, die als professionelle Trauerbegleiterin ja auch ganz viele so trauerbezogene Themen nochmal in regelmäßigen Abständen einordnet. Wenn ihr da eine Frage habt, könnt ihr gerne uns bei Instagram an die Trauerei einfach schreiben oder auch eine E-Mail an hallo@trauerei.org. Und bevor wir uns jetzt wirklich von euch verabschieden und auch uns voneinander verabschieden. An dieser Stelle, Katharina, kannst du ja nochmal mit uns teilen. Die Buchempfehlung packen wir euch dann natürlich auch in die Shownotes, weil da kann ich mir vorstellen, dass das für viele Leute wirklich eine total schöne Sache sein könnte. Deswegen würde ich dich bitten, dass du das nochmal teilst mit uns, wie das Buch heißt.
Genau, also es gibt tatsächlich zwei Bücher und das eine ist, das heißt Die Lesung an die Toten. Und das andere Buch, das ist von meiner wunderbaren Patentante Maike Wörmann, die selber ihr Kind verloren hat an Krebs, als das Kind 11 war. Und die jetzt Trauerbegleiterin ist. Und ich finde, die hat ein wahnsinnig schönes, bezauberndes Bilderbuch geschrieben, um den Tod und was der bedeutet und was der ist, nochmal in Bildern einordnen zu können.
Vielen Dank. Vielleicht nehmen wir es auch auf Instagram noch mit hoch. Dann können wir sogar ein Bild von dem Bildbandbuch euch quasi posten. Und dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder reinhört bei einer neuen Folge Trauerei. Und bis dahin habt sehr gut, passt aufeinander auf und bis ganz bald. Tschüss.
Vielen Dank, dass ihr in der Trauerei dabei wart. Alle Folgen und noch mehr Infos rund um das Thema Trauer, wie auch zum Beispiel Lesetipps, findet ihr auf unserem Blog www.trauerei.org. Folgt uns auch sehr gerne auf Instagram, da findet ihr uns unter Trauerei-Podcast. Und außerdem könnt ihr uns natürlich auch dort folgen, wo ihr uns hört, zum Beispiel auf Spotify oder Deezer, und uns auch gerne dort eine Bewertung dalassen, da freuen wir uns natürlich auch immer drüber. Wenn ihr Fragen oder Gedanken oder auch Anregungen habt, die euch beschäftigen, könnt ihr uns auch ganz klassisch eine E-Mail schreiben an hallo@trauerei.org. Außerdem gibt es hier regelmäßig Extra-Folgen mit Anna. Anna ist Trauerbegleiterin und beantwortet all eure Fragen rund um Trauerprozesse, egal ob es eure eigenen oder die von Menschen, die euch nahestehen sind. Ein besonderer Dank geht an dieser Stelle außerdem noch raus an Dritte Orte, ein Förderprojekt der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg, Schlesische Oberlausitz. Außerdem wird dieser Podcast gesponsert von der Beratungsstelle für Trauernde des Evangelischen Kirchenkreises Tempelhof-Schöneberg, von der Evangelischen Kirche in Deutschland und dem gemeinnützigen Verein Andere Zeiten. Vielen Dank an euch fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.